Vitamin E, über Telematik und Telemedizin.
Gerade mit so einem Online-Angebot hat man es natürlich maximal niedrigschwellig und möglichst schnell, dass auch ein Termin stattfinden kann und man quasi schnell in eine Beratung und Unterstützung kommt. Ich glaube schon, dass quasi gerade eine Ergänzung der Therapie dadurch sehr, sehr gut möglich ist, um zum Beispiel Wochenprotokolle oder Tagesstrukturen zu besprechen.
Eine weitere Folge Vitamin E ist ready. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Saskia Schlesinger. Diesmal widmen wir uns dem Thema Telemedizin in der Psychotherapie. Wann machen Online-Angebote wie zum Beispiel Videosprechstunden oder Apps Sinn? Inwiefern können sie die Behandlung unterstützen? Darüber sprechen wir mit einem Projekt, das wir als ZTG einige Jahre begleitet haben und dessen Projektabschluss jetzt ansteht. Der Name bzw. die Bedeutung dahinter, ja, die hat es durchaus in sich.
Wir sprechen heute über das Projekt OMPRIS, ein kurzer Name, aber eine sehr lange Bedeutung dahinter. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich lese es mal kurz vor. Online-basiertes Motivationsprogramm zur Reduktion des problematischen Medienkonsums und Stärkung der Veränderungsmotivation bei Computerspielabhängigkeit und, ich hole mal kurz Luft, Internetsucht. Kurz gesagt, es ist ein Projekt, das ein Beratungsangebot bei Online-Sucht bietet. Thematisch sind wir heute im Bereich der Psychotherapie unterwegs, also wie sich Telemedizin hier auch nutzen lässt. Dafür spreche ich heute mit Laura Bottel. Sie ist Medienpsychologin an der Universitätsklinik der Ruhr-Uni Bochum und Teil des OMPRIS-Teams. Ja, und da bin ich heute auch hingefahren. Laura sitzt direkt vor mir. Wir sitzen hier bei ihrem Büro und finde ich jetzt auch wirklich gut, dass wir heute uns mal von Angesicht zu Angesicht sehen, denn ich habe jetzt viele Aufnahmen halt auch über Video gemacht. Danke, dass ich heute hier bin und erstmal hallo.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung und für das Interesse an dem Projekt.
Ja, von ZTG-Seite haben wir das ja auch einige Zeit begleitet. Ich denke, da bietet es sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an, dass wir heute im Podcast einmal darüber sprechen. Bevor wir jetzt gleich in das Projekt auch reingehen, vielleicht erstmal kurz zu dir, Laura, als Person. Du bist, wie gesagt, Medienpsychologin. Kannst du vielleicht einmal dein Aufgabengebiet beschreiben, womit beschäftigst du dich und auch was deine Rolle im OMPRIS-Team denn ist?
Ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt seit vielen Jahren eigentlich schon im Bereich der Versorgungsforschung tätig, also zu schauen, wie man eigentlich für Internetsüchtige die Versorgung besser gestalten kann und welche vielleicht auch innovativen Versorgungsformen es da quasi gibt. Und im OMPRIS-Projekt ganz konkret bin ich eben sowohl für die Projektadministration tätig, also da auch im organisationalen Bereich tätig, aber habe eben auch Beratungen durchgeführt, Diagnostiken durchgeführt und bin quasi Ansprechpartnerin für die Kooperations- und Konsozialpartner.
Okay, damit wir jetzt mal ein Bild davon bekommen, über welche Patientengruppe wir jetzt bei OMPRIS konkret sprechen. Ihr adressiert Menschen mit einer problematischen Medien- und Internetnutzung und bietet dafür auch auf der Website einen Selbsttest an. Den habe ich auch mal, spaßeshalber auch mal selbst durchgeführt und muss sagen, ich bin doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ins Grübeln gekommen, ob das jetzt schon problematisch bei mir ist, wie lange ich jetzt bei Social Media abhänge oder Handy im Internet rumsurfe. Was sagt ihr denn, wann beginnt eine problematische Medien- und Internetnutzung?
Ja, also das ist natürlich erstmal ein relativ weit gefasster Bereich, wann es problematisch ist. Also ich würde sagen, das Entscheidende ist da häufig wirklich schon erste kleine Kontrollverluste. Also dass man für sich merkt, boah, eigentlich wäre ich gerade gerne lieber weniger online, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Und eigentlich wollte ich doch heute noch das alles erledigen oder das noch machen und irgendwie war ich stattdessen aber einfach die ganze Zeit online. Und das ist schon so der Bereich, wo man sagen kann, es ist problematisch. Also vielleicht hat man auch nicht so viel Lust, sich mit anderen zu treffen und will stattdessen vielleicht lieber zu Hause bleiben. Aber wirklich von einer Sucht, also dass man es wirklich diagnostizieren würde, würde man eben eher sprechen, wenn noch weitere Faktoren auch wirklich ja, vorhanden sind. Also da würde man sagen, wenn eben sowohl der Kontrollverlust da ist, also diejenigen eben keine Kontrolle mehr über ihre eigene Internetnutzung haben so wirklich, aber es eben auch eine Priorisierung gibt, also quasi diejenigen eben lieber online sind, als sich mit Freunden zu treffen, als irgendwie ihren Hobbys nachzugehen oder sonstigem. Und sie das eben quasi eigentlich die ganze Zeit online bleiben, obwohl sie schon merken, oh, da gibt es negative Konsequenzen. Also ich bin zum Beispiel schlechter in der Schule, im Studium, ich habe Prüfungen nicht geschafft zu schreiben. Oder vielleicht bin ich auch in Konflikten mit meinen Eltern, mit meinem Partner, meiner Partnerin. Also quasi ich merke schon, es gibt wirklich negative Konsequenzen, aber ich mache trotzdem weiter.
Kann man das irgendwie an der Stundenzahl festmachen oder ist das sehr individuell?
Ja, also das ist immer so ein bisschen die Frage. Und ich würde sagen, nein. Also weil es eben auch sehr darauf ankommt, was man online schaut oder nutzt. Also sozusagen Gaming, da ist etwas, wo man natürlich auch sehr, sehr viele Zeiten, sehr viele Stunden verbringt. Aber zum Beispiel bei Pornografie, also der pathologischen Nutzung von Pornografie, die es eben auch gibt, ist häufig nicht die Stundenanzahl so entscheidend, sondern eigentlich, was hat das nämlich wirklich für Konsequenzen für mich? Wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit Pornografie schaue, mache ich das vielleicht nur 2 Stunden oder 3 Stunden, aber es ist eine ganz klare negative Konsequenz, die daraus entstehen kann und ein großes Risiko, dem ich mich da aussetze. Und deswegen ist es eben schwer, ja wirklich so eine Stundenanzahl zu sagen. Aber natürlich, desto mehr Stunden man online ist, desto größer ist natürlich erstmal irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass es zumindest ein sehr, sehr entscheidender Faktor ja im Alltag ist und deswegen vielleicht auch ein bisschen reduziert werden sollte.
Wie sprecht ihr die Leute an? Also ich habe jetzt den Selbsttest gemacht, aber würde ich sagen, macht jetzt ja nicht jeder von sich aus diesen Selbsttest. Wie kommen die Leute in euer Programm?
Ja, also wir haben natürlich viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, um einfach überhaupt da erst einmal drauf ja aufmerksam zu machen, dass es überhaupt dieses Angebot gibt. Und dann war aber schon genau dieser Selbsttest auf der Homepage, der ja sehr niedrigschwellig ist, also den kann ja einfach jeder machen, schon ein sehr gutes erstes ja Medium so ein bisschen, um überhaupt in Kontakt zu treten und vielleicht diejenigen eben erst einmal abzuholen und dann zu schauen, was kriegen sie denn für eine Rückmeldung. Also wenn man ja den Selbsttest ausfüllt, kriegt man ja direkt eine Rückmeldung, ob eben möglicherweise eine problematische Nutzung vorliegt oder nicht. Und da haben wir schon das Gefühl, dadurch hat man so eine erste Verbindung hergestellt und auf jeden Fall diejenigen überlegen dann, stimmt, wenn ich da jetzt die Rückmeldung bekommen habe, mein Verhalten ist doch vielleicht eher problematisch, vielleicht sollte ich mich dann da wirklich melden.
Mhm. Richtet ihr euch jetzt speziell an jüngere Gruppen oder an alle?
Ja, also schon an alle. Wir hatten auch ganz konkret, als wir das Projekt gestartet haben oder erstmal konzipiert haben, hatten wir auch eigentlich im Blick, eigentlich eher die jüngere Gruppe auch primär anzusprechen. Faktisch hat sich aber gezeigt, ohne dass wir jetzt schon wirklich die Daten endgültig ausgewertet haben, dass es wirklich einen großen Range gab. Also man konnte eben teilnehmen, wenn man mindestens 16 Jahre alt war, dann eben mit dem Einverständnis der Eltern. Da gab es ein paar, die eben 16 oder in dem Altersrange ungefähr waren und eben auch einige, die aber deutlich älter waren. Also deswegen haben wir damit anscheinend auch wirklich eine sehr breite Spanne an Personen angesprochen.
Du hast jetzt gerade schon die Forschungsergebnisse oder darauf schon mal verwiesen. Da wollen wir gleich auf jeden Fall auch noch drüber sprechen. Ja. Jetzt erstmal auf das Motivationsprogramm, denn das ist es ja, was so der Kern dieses Projektes ist, dass die Patientinnen und Patienten da ein Motivationsprogramm durchlaufen. Wie kann ich mir diesen Ablauf denn vorstellen?
Also generell haben wir ja gerade schon ganz viel über den Selbsttest erstmal gesprochen, also so sozusagen der Weg erstmal dorthin oder das Tor dahin. Also sprich den Selbsttest auf der Homepage auszufüllen, sich ein Benutzerkonto zu erstellen und dann geht es eigentlich schon mit einem ersten Termin auch wirklich per Webcam los. Da geht es so ein bisschen darum, überhaupt erstmal ja zu beschreiben oder offene Fragen zu klären und gleichzeitig aber eben auch schon mal eine Diagnostik durchzuführen. Also zu schauen, passt es irgendwie für den Teilnehmer, aber auch für uns, dass er quasi teilnehmen kann. Und dann geht das Programm los. Und OMPRIS ist quasi ein 4-wöchiger Motivationsboost so ein bisschen. Also quasi über 4 Wochen hinweg, immer mit so quasi 2 Sitzungen pro Woche eigentlich, finden Videosprechstunden statt zwischen dem Teilnehmenden und dem Berater bzw. der Beraterin. Also sprich insgesamt ungefähr so 8 Sitzungen über 4 Wochen hinweg Und optional ist es eben auch noch möglich, neben der psychologischen Beratung eine Sozialberatung zu bekommen.
Die Berater sind ausgebildete Psychologen?
Das ist unterschiedlich, also aber auf jeden Fall viele, die im Bereich der Suchtberatung schon viel gearbeitet haben und insbesondere eben Motivational Interviewing war bei uns sehr relevant. Also da haben wir eben alle Ausbildungen drin gemacht, weil das so ein bisschen ja die Grundkompetenz war oder die Grundmethodik, die wir genutzt haben innerhalb der Beratung, die eben auch viel in der Suchtarbeit genutzt wird.
Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Also wie kann man mich jetzt zum Beispiel motivieren, weniger am Handy rumzuhängen?
Also es ist häufig wirklich immer wieder die Ambivalenz, die da ist. Also sozusagen, weil häufig diejenigen, die sich ja melden, möchten ja irgendwie was verändern. Also ganz konkret, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, naja, aber ich möchte ja weniger am Handy sein, dann gibt es da ja wahrscheinlich einen Grund für. Und den würden wir irgendwie erstmal rauskriegen wollen. Also warum möchtest du denn überhaupt was verändern? Und eigentlich dann immer wieder daran zu arbeiten, zu schauen, ja, einerseits möchtest du ja irgendwie, was weiß ich, für dich mehr Zeit haben, auch in Ruhe etwas zu kochen oder dich mit deinen Freunden zu treffen, aber irgendwie fällt es dir auch total schwer, das Handy dann wirklich auch wegzulegen und quasi das immer wieder aufzuzeigen, aber gleichzeitig dann natürlich auch zu schauen, was gibt's da noch für ja Hilfestellungen, die da irgendwie nützlich sind, um dir dabei auch wirklich zu helfen.
Also, dass ich mir quasi konkrete Zeit nehme, dann koche ich und lege das Handy
zum Beispiel. Zur Seite. Du hast direkt einen Vorschlag gemacht. Perfekt. Das ist natürlich ideal, wenn dann natürlich von den Betroffenen auch so ein bisschen Ideen kommen, wie es weitergehen kann oder was da Lösungen wären, um genau dem einen Schritt näher zu kommen. Und das erarbeiten wir dann eben mit ihnen mit ja eben auch ganz vielen verschiedenen Arbeitsblättern oder auch Methoden, die wir natürlich vorher festgelegt haben. Also das war jetzt eben gerade irgendwie ein Beispiel wieder, ne, was häufig so eine Problematik ist. Aber wir haben es eben schon ein Manual auch für diese Beratung geschrieben. Also es bedeutet, dass wir eigentlich für jede Sitzung gesagt haben, was ist jetzt gerade das Ziel dieser Sitzung eigentlich primär, wenn quasi alles idealtypisch läuft und es keine weiteren Schwierigkeiten gibt von den Betroffenen, die vielleicht dann eben noch angesprochen werden. Und somit war eigentlich eine Beratung auch sehr vergleichbar zwischen den einzelnen Beratern und Beraterinnen.
Jetzt muss ich mich nochmal aufklären. Also das Programm findet ja online statt. Per Videosprechstunde haben wir ja auch schon gerade darüber gesprochen. Es richtet sich aber an Online-Süchtige. Irgendwie ein kleines Paradox, wenn man das jetzt so liest. Warum habt ihr euch denn dafür entschieden, Videosprechstunden zu nutzen?
Ja, also das war quasi das allererste Projekt hatten wir auch 2016. Da war das Paradoxon noch größer und die Frage danach noch stärker. Unser Gedanke war wirklich so ein bisschen quasi Streetworking online. Also diejenigen dort abzuholen, wo eben ihre Sucht entstanden ist, um mit ihnen dann an ihrer Motivation zu arbeiten, beziehungsweise sie vielleicht auch in analoge Hilfesysteme vor Ort zu bringen. Und der Grundgedanke dabei war eben, dass ja viele Betroffene eben nicht nur eine Internetsucht haben, sondern sie häufig depressiv sind oder soziale Ängste haben und es deswegen manchmal für sie eine sehr, sehr große Hürde ist, sich wirklich im aktuellen Hilfesystem Unterstützung zu suchen. Und es gleichzeitig auch noch so ist, dass zumindest gerade in den letzten Jahren es zwar immer mehr spezialisierte Anlaufstellen gibt, aber es vorher gar nicht so wirklich deutschlandweit ein gutes Netz an Anlaufstellen gab. Und da war natürlich ein Online-Angebot perfekt, um diejenigen erst einmal abzuholen und dann quasi eine Brücke zwischen der Online- und Offline-Welt zu schlagen, idealerweise.
Also ist die Hürde da einfach auch noch mal ein bisschen geringer, sich bei euch zu melden.
Genau, ein möglichst niedrigschwelliges Angebot war für uns eben einfach wichtig, weil wir auch einfach wissen, dass gerade im Suchtbereich es natürlich so ist, dass die Motivation, etwas zu verändern, auch relativ schnell vielleicht wieder sinken kann und man dann doch nichts verändern möchte. Und gerade mit so einem Online-Angebot hat man es natürlich maximal niedrigschwellig und möglichst möglichst schnell, dass auch ein Termin stattfinden kann und man quasi schnell in eine Beratung und Unterstützung kommt.
Man hat es da selber auch nicht so den großen Aufwand. Es ist quasi, ich sag mal, ein schneller Klick und man sitzt in dem Gespräch.
Genau,
ja. Okay. Ja, ich würde jetzt gerne auch nochmal auf die wissenschaftliche Seite zu sprechen kommen, denn ihr habt das Projekt ja also wissenschaftlich begleitet mit Fragebögen an eure Teilnehmenden. Welcher Fragestellung seid ihr denn jetzt, ich sag mal, wenn man das Ganze vielleicht so überordnen kann, welcher Fragestellung seid ihr da nachgegangen.
Ja, also dadurch, dass es eben irgendwie sowohl Telemedizin als auch das Störungsbild einer Internetsucht oder internetbezogenen Störung, wie es in der Wissenschaft häufiger genannt wird, ja noch sehr neu ist, sind eigentlich unsere Ziele auch sehr rudimentär oder grundlegend gewesen. Also für uns war oder ist der primäre oder das primäre Ziel ist es, zu schauen, inwieweit wir durch die OMPRIS-Intervention eine Reduktion der Internetsucht schaffen. Also sozusagen die Symptomatik danach nicht mehr so stark ist, wie sie vorher war. Das ist quasi der primäre Parameter, also zu schauen, ist die Symptomschwere geringer nach der Intervention, als sie es vorher war.
Kannst du uns da schon Einblicke geben? Seid ihr da schon fertig mit der Auswertung?
Nee, also da sind wir leider noch nicht fertig mit der Auswertung, beziehungsweise gerade mittendrin. Und da kann ich auch aktuell noch gar nicht zu den Ergebnissen sagen, weil sogar auch einfach wir ja gar nicht die Auswertung durchführen, sondern unsere Statistiker. Aber das, was ich generell schon mal so ein bisschen sagen kann, ist schon, dass ich das Gefühl habe oder dass wir generell aufbauend auf den Teilnehmern, die eben wirklich teilgenommen haben, sagen können, dass eigentlich das Projekt gut angenommen wurde und rein subjektiv ich auch das Gefühl habe, dass es erst einmal sehr hilfreich war und wir gute Rückmeldungen bekommen haben. Aber wie effektiv es dann eben wirklich sein wird in Bezug auf die Symptomschwere einer Internetsucht, werden wir dann eben erst ja in Zukunft sehen. Also genau, ich meine, vielleicht kann ich so ein bisschen was zumindest zur Stichprobe sagen. Also wer hat sich denn überhaupt gemeldet? Und da sind wir ja gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen, ohne dass ich da jetzt ganz konkrete Zahlen habe. Es ist aber schon so, dass es ein sehr breiter Bereich oder eine sehr breite Palette von Personen war, die sich gemeldet haben. Also sowohl was das Alter angeht, als auch, naja, das Geschlecht so ein bisschen. Also generell zeigt sich eben schon eigentlich immer, dass im Bereich der Internetsucht oder insbesondere der Online-Computerspielabhängigkeit eben primär Männer sich mit diesem Problem zumindest in Kliniken und so weiter vorstellen. Und das hat sich eben hier auch gezeigt, also dass primär Männer teilgenommen haben, aber es auch schon keinen unbedeutenden Anteil an Frauen gab. Also auch da so ein bisschen auch ein Ziel von uns, vielleicht eine andere, ja, nochmal eine andere Zielgruppe anzusprechen durch so ein telemedizinisches Angebot, konnte schon sich zeigen, dass das auch in einem gewissen Maß möglich war. Also quasi gerade Frauen nochmal stärker anzusprechen, als es vielleicht im normalen Hilfesystem sich bisher zeigt.
Okay, also dass auch hier nochmal die Hemmschwelle so ein bisschen abgebaut wird, dadurch, dass es ein niederschwelliges Angebot ist.
Genau, das könnte da eben, also ne, das wissen wir nicht genau, woran es liegt, also weil es gibt generell, ist es eben einfach so, es gibt quasi epidemiologische Studien, die eigentlich sagen, Frauen und Männer sollten gleich stark beeinflusst sein oder sollten gleich stark betroffen sein, so von einer Internetsucht. Gleichzeitig sieht man aber, dass über 80%, 70% auf jeden Fall eine große Anzahl an Patienten primär Männer sind. Und deswegen ist natürlich so ein bisschen die Frage, wo sind denn eigentlich die Frauen? Und war eben ein Gedanke von uns, nochmal eine andere Art der Ansprache zu schaffen durch ein telemedizinisches Angebot. Es gibt aber eben auch erste Studien, die zeigen, dass vielleicht einfach auch die Primärdiagnose eine andere ist bei Frauen und sie sozusagen im Hilfesystem landen, nur vielleicht Persönlichkeitsstörung oder Sonstiges da die primäre Diagnose waren und dann eine Internetsucht diagnostiziert wurde. Aber das führt jetzt wahrscheinlich zu weit.
Dass quasi was Falsches diagnostiziert wurde bei Frauen?
Nee, dass quasi das nur einfach die Erstdiagnose quasi eine andere ist. Also sozusagen diejenigen vielleicht behandelt werden wegen ihrer Depression oder ihren Persönlichkeitsstörungen und dann aber in der Folge auch sich herausstellt, oh, da liegt aber auch eine Internetsucht vor. Nur die war vielleicht nicht, also oder aus der Perspektive der Frau, war das kein Problem oder wurde es erstmal als gar nicht so problematisch angesehen und sie hat sich wegen etwas anderem in Behandlung begeben.
Also würde ich jetzt festhalten, dass Telemedizin dazu beitragen kann, vielleicht auch andere Patientengruppen anzusprechen, die man vorher noch nicht abgefangen hat.
Genau, also das wird sich, denke ich, auch noch mal stärker dann in unserer Auswertung einfach auch noch mal zeigen, wer hat sich dann wirklich ganz konkret gemeldet.
Hast du denn mit Teilnehmenden gesprochen oder könntest du da irgendwie also mal Feedback wiedergeben, uns da mal mitnehmen?
Ja, also das war eigentlich schon, also natürlich hatte ich ja auch selber Beratungen und wir haben aber auch ja durch den Kontakt sowieso mit den Teilnehmenden auch manchmal per E-Mail zum Beispiel einfach eine Rückmeldung bekommen. Und da war schon der Punkt, dass sie das Gefühl hatten, irgendwie zum einen, dass man online wirklich, oder das ist vielleicht erstmal die Rückmeldung von mir so in Bezug auf die Videosprechstunde, dass ich das Gefühl hatte, man konnte sehr gut trotzdem eine Verbindung, eine Beziehung aufbauen. Also das ist ja immer so ein bisschen die Frage, ob das online wirklich auch so funktioniert. Und das fand ich schon wirklich, hat gut funktioniert. Man konnte wirklich sehr, sehr gut mit den Betroffenen zusammenarbeiten. Und rein von der Rückmeldung her war es eben auch wirklich so, dass ja es viele als sehr, sehr hilfreich empfunden haben und sich auch häufig erstmalig ja so wirklich gehört gefühlt haben, weil eben auch dieses Störungsbild manchmal übersehen wird oder vielleicht nicht ganz ernst genommen wird und sich da viele erstmalig eigentlich so in so einem spezialisierten Beratungssetting befunden haben, wo sie uns zumindest zurückgemeldet haben, dass sie es als sehr hilfreich und gut empfunden haben.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es im Zuge der Coronavirus-Pandemie auch nochmal zugenommen hat, diese Online-Sucht. In eurem Fragebogen taucht auch eine Frage dazu auf. Habt ihr Auswirkungen bezüglich Corona da feststellen können?
Das ist so ein bisschen schwer zu sagen, weil wir quasi fast genau in der Pandemie gestartet haben mit dem Projekt. Also sozusagen, es gibt keine Daten von vorher, um das so ein bisschen zu vergleichen. Wie viele haben sich zum Beispiel im Jahr vorher bei uns gemeldet und dann während der Pandemie? Aber wie du schon richtig gesagt hast, haben wir uns eben auch dann irgendwann gedacht, wir wollen das nochmal mit einem Fragebogen erfassen, um einfach zu sehen, vielleicht gab es da ja einen Effekt. Auch da sind die Daten natürlich aktuell noch in der Auswertungsphase, da kann ich noch nichts direkt zu sagen. Aber auch da wäre mein subjektives Empfinden, dass es schon einen deutlichen Einfluss hatte. Also die Betroffenen haben schon berichtet, dass sie eben zum Beispiel gerade durch das Homeoffice, durch irgendwie weniger Freizeitaktivitäten, denen sie nachgehen konnten, einfach nochmal viel, viel stärker das Internet genutzt haben. Und gerade eben die Personen, die vielleicht vorher auch schon, naja, eher ein problematisches Verhalten hatten, also vielleicht schon sehr viel das Internet genutzt haben, dann häufig auch ziemlich abgerutscht sind.
Die Förderlaufzeit für Ompris, die läuft jetzt ja im Herbst aus. Kannst du uns schon sagen, wie es weitergehen wird?
Leider nicht. Also generell haben wir eben, wie gesagt, schon das Gefühl, dass Ompris gut angenommen wurde und auch irgendwie subjektiv zumindest sehr wirksam war, weswegen wir es natürlich gerne auch weiter anbieten würden. Allerdings, wie du schon sagtest, ist die Förderperiode eben vorbei und wir müssen jetzt mal schauen, wie und ob es möglich ist. Da gibt es aber leider momentan quasi noch nichts Spruchreifes und da muss man schauen, wie wir bestmöglich dieses Angebot eben weiter zur Verfügung stellen können.
Aber aktuell besteht es noch, hat zumindest auf der Website, hatte ich mich mal rumgetummelt und hatte es gesehen, das Angebot besteht aktuell noch.
Genau, allerdings ist ja jetzt auch Ende Oktober dann eben wirklich die Förderperiode vorbei, also auch nicht mehr lang. Und es ist momentan so, dass wir es so ein bisschen, also nicht mehr in dem Ausmaß, wie wir es eben vorher angeboten haben, weil wir uns eben einfach jetzt in der Auswertungsphase befinden, ist es einfach nur noch in einem kleinen Ausmaß möglich, da an der Beratung teilzunehmen.
Okay, schauen wir, wie es da dann weitergeht. Zum Abschluss würde ich gerne, weil wir uns ja hier auch in einem Podcast bewegen, der E-Health-Themen generell halt auch besprechen möchte, möchte ich gerne mit dir nochmal allgemein auf das Thema Digitalisierung und Psychotherapie schauen. Ich hatte jetzt mal so ein bisschen auch mal recherchiert, vor allen Dingen bei den DIGAs, also bei den Apps auf Rezept, ist der Bereich der Psychotherapie ganz weit vorne. Also aktuell gibt es 14 DIGAs. Es ist der Bereich, in dem die meisten DIGAs auch existieren, also die auch zugelassen sind. Also es scheint ja Anwendungsfälle für Apps im Bereich Psychotherapie zu geben. Wofür bieten sich denn Apps in der Therapie an?
Also ich bin da keine Expertin und arbeite sonst nicht wirklich mit DIGAs zusammen. Also ne, Ompris ist ja schon sehr telemedizinisch und irgendwie trotzdem noch quasi direkt im 1-zu-1-Setting. Aber ich glaube schon oder habe schon das Gefühl, dass quasi gerade eine Ergänzung der Therapie dadurch sehr, sehr gut möglich ist. Also um zum Beispiel Wochenprotokolle oder Tagesstrukturen zu besprechen, aber auch irgendwie Erinnerungen, Push-Nachrichten für irgendwelche Dinge, die zum Beispiel vielleicht auch vorher in der Therapie besprochen wurden oder denen man sich regelmäßig widmen will. Also all sowas ist, glaube ich, sehr, sehr gut online möglich. Genau, oder eben auch, was weiß ich, zum Beispiel die Vermittlung von Informationen in irgendwie sehr überschaubarer und vielleicht ansprechender Weise. Das sind ja alles so Aspekte, die, glaube ich, mit DIGAS sehr, sehr gut möglich sind. Aber auch so ein bisschen zu schauen ist, ob das vielleicht auch etwas ist, was insbesondere im präventiven oder eher problematischen Bereich einer bestimmten Nutzung mehr ja Nutzen findet, als vielleicht wirklich in einer manifesten Sucht oder sonstigem, wo dann einfach eine Therapie wichtig ist und einfach noch viele, vielleicht eine viel engmaschigeres gemeinsames Arbeiten.
Also vorab, um es vielleicht auch zu diagnostizieren.
Zum Beispiel, genau, oder auch ganz viel, also ne, da wird ja auch ganz viel irgendwie ja erstmal zur Informationsvermittlung oder irgendwie kleine Interventionen von Achtsamkeit, Meditation oder eben auch irgendwie gesundem Essen. Also das sind ja alles Dinge, die total wichtig sind und auch sehr, sehr gut sind, irgendwie ja möglichst frühzeitig anzugehen. Und ich glaube, da ist sowas auf jeden Fall sehr sinnvoll und wie gesagt auch in der Ergänzung einer Therapie, glaube ich, sehr gut möglich, auch wenn da dann eben eine höhere Symptomschwere vorliegt.
Kannst du das einschätzen, welchen Stellenwert Apps aktuell in der Therapie oder generell in der Behandlung einnehmen? Oder kennst du vielleicht auch Therapeuten, die damit arbeiten?
Also ich habe schon das Gefühl, dass die generelle Akzeptanz sowohl auf Patienten- als auch Therapeutenseite für irgendwie Digitalisierung oder Digitales im Bereich der Therapie schon deutlich zugenommen hat. Allerdings kenne ich persönlich nicht so viele, die damit ganz konkret arbeiten. Wir haben bei uns aber hier in der Klinik schon ein Pilotprojekt, wo wir mit einer DIGA arbeiten. Allerdings bin ich da selbst nicht involviert, deswegen kann ich da jetzt nichts zu Wirkfaktoren oder vielleicht auch ersten Erfahrungen sagen. Aber ich glaube schon, das ist etwas, was ja immer mehr kommen wird und auch, ja, wie gesagt, ein guter Aspekt ist, den man eben nochmal beachten kann, ohne dass es eben dann eine Therapie ersetzen kann.
Wo glaubst du, wird der Trend in der Psychotherapie in Zukunft hingehen im Bereich Digitalisierung? Also jetzt sind ja auch schon Akutbehandlungen, Gruppentherapien sind ja auch schon per Videosprechstunde auch möglich. Wo könnte der Trend in Zukunft hingehen? Was glaubst du?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass eben genau diese Kombination auch gut ist oder das fände ich wünschenswert, eben zu sagen, nicht das eine oder das andere zu verteufeln, sondern eigentlich zu sagen, naja, das sind zwei unterschiedliche Ansätze, die sich aber eigentlich perfekt ergänzen und da eben eine noch viel bessere Versorgung für Patienten schaffen. Und das fände ich schon ideal. Also ich glaube schon, dass es weiterhin irgendwie viel auch vor Ort passieren wird. Und das auch gut ist, also gerade für den Bereich der Internetsucht ist es natürlich so, gerade wenn jemand eben soziale Ängste hat oder es irgendwie schwierig findet, mit anderen in sozialen Kontakt zu treten, demjenigen dann zu suggerieren, naja, wir können auch online nur die Therapie machen und du brauchst nie wieder rausgehen, ist natürlich auch schwierig. Aber andererseits eben hat es auch ganz, ganz große Vorteile, ein solches Angebot und die Videosprechstunde, weil man eben spezialisierte Angebote ortsunabhängig zur Verfügung stellen kann. Also deswegen hoffe ich oder glaube ich, so ist die Zukunftsvision eigentlich eine Kombination aus Therapie und Angeboten vor Ort, die aber eben durch Online-Angebote oder auch mal eine Sitzung online eben ergänzt werden, insbesondere wenn es vielleicht um besonders spezialisierte Angebote geht.
Ich denke, das gilt in der Psychotherapie wie für alle Bereiche auch, dass es irgendwie der Trend zu dem Hybriden gehen sollte. Also, dass wir teilweise Präsenz, aber ergänzend dazu halt Online-Angebote haben werden. Ja, also vielen Dank dir. Du hast mir auf jeden Fall spannende Einblicke heute gegeben, was die Telemedizin auch im Bereich der Psychotherapie ja leisten kann. Vor allen Dingen auch ein niederschwelliges Angebot auch zu schaffen und andere Patientengruppen zu gewinnen. Apps kann man nutzen, um ja für Tagebucheinträge oder sich selbst vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, zu hinterfragen und vielleicht auch einer, ja nicht Sucht, aber auf jeden Fall ein Problem zu diagnostizieren, bevor man vielleicht auch zum Therapeuten einmal geht. Ich glaube, da gibt es viele Anwendungsfälle auf jeden Fall oder auch Möglichkeiten, die die Digitalisierung da bietet in dem Bereich. Ja, vielen Dank, dass wir heute sprechen konnten und dass du uns so viele Einblicke heute geben konntest.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Vitamin E über Telematik und Telemedizin.
Telemedizin in der Psychotherapie. Laura hat uns einige Einsatzmöglichkeiten vorgestellt. Gerade das niederschwellige Angebot über eine Online-Sprechstunde kann weitere Zielgruppen ansprechen. Das hat sich das Projekt OMPRIS zunutze gemacht und auch Apps können die Behandlung unterstützen. Da wir jetzt auch in dieser Folge wieder von DIGAs, den sogenannten Apps auf Rezept, gesprochen haben und vielleicht nicht allen klar ist, was genau eine DIGA von einer normalen App unterscheidet, werden wir uns, denke ich, mit diesem Thema auch in einer der nächsten Folgen mal genauer auseinandersetzen. DIGAs gibt es mittlerweile für ganz unterschiedliche Bereiche, ob das Migräne, Diabetes oder eben auch psychologische Erkrankungen sind. Sie sind sehr vielseitig einsetzbar und das bietet auf jeden Fall Potenzial für eine weitere Podcast-Folge. Und wir werden uns auch in einer Folge mit dem Thema Virtual Reality in der Medizin auseinandersetzen. Ich werde mit einem Kollegen bald VR-Brillen und Spiele testen und auch mit Projekten sprechen. Das und mehr in den nächsten Folgen. Mein Name ist Saskia Schlesinger. Machen Sie es gut. Ciao.